Dein Glück macht eben gerade mal Pause. Es kommt aber sicherlich wieder zurück. Und irgendwie hat man so den Eindruck, der Mensch will einem trösten, aber dieser Trost ist doch sehr billig. Menschen wollen andere Menschen mit Worten aufrichten und irgendwie erkennt man, das ist so wie ein Lufthaken. Kennt ihr Lufthaken? Ein Haken, den man irgendwie in der Luft anhängen will und man weiß, der kann sich ja nicht mal selbst halten. Ja. Trost und Hoffnung auf irgendetwas zu geben, von dem man selbst nicht weiß, ob es kommt, ist nicht wirklich ein Trost. Also nach dem Motto, es wird schon irgendwie wieder besser werden. Das Glück muss doch kommen. Ja, muss es denn wirklich kommen? Wir sind im Beginn der ersten Petrusreihe, dem ersten Petrusbrief, und da lesen wir heute auch in Kapitel 1, in den Schlachterbibeln, also in den Gemeindebibeln, hier ist es auf Seite 1276 zu finden. Übrigens, mitten in der Predigt werde ich auch noch mal kurz auf diese Zettel hinweisen, die da vorne stehen. Also da, wer sie braucht, kann es auch sich so einholen. Es geht hier um die Prophezeiung, was in der Bibel über Jesus steht. Aber wer nicht, kann auch einfach entspannt zuhören. Also das geht auch. Also 1. Petrusbrief. Der Petrus, der schreibt an seine Mitchristen, die eine Verfolgung erleben. Sie sind im Römischen Reich zerstreut und dort erleben sie sich selbst als Fremdkörper. Das heißt, das, was sie denken, was sie glauben, nachdem sie leben, das war in der Gesellschaft nicht anerkannt. Und vielleicht findet der ein oder andere sich da auch, dass das, was mir wichtig ist, das verstehen die Menschen um mich herum überhaupt nicht. Das war auch dort. Und jetzt teilt der Petrus ihnen mit, was sie von Gott empfangen haben. Sie sind in Not und persönlichem Elend. Und dann möchte der Apostel Petrus ihnen sagen, was diesen Christen nicht geraubt werden kann. Petrus lenkt auf die Segnungen Gottes in ihrem Leben. Übrigens ist es ein wichtiger Gedanke in der Seelsorge, vielleicht auch für Menschen, die hier unter uns sind, die sehr traurig sind, dass man sich einmal bewusst macht, was habe ich denn? Gibt es etwas, worüber ich sehr dankbar bin, dass ich das haben darf? Schreibe es vielleicht auch mal auf und lies es so nach und nach noch einmal durch, dass man sich nicht nur auf diese Dinge konzentriert, die man nicht hat, oder worunter man leidet, sondern auch, dass man mal mit dem sich beschäftigt, was ich haben darf, was mit mir verbunden ist. Der Petrus versucht das so bei den Christen und er nennt ihnen 6 Segnungen. Und zwar in Kapitel 1, der Vers 2, da wird deutlich gemacht, ihr lieben Christen, ihr seid von Gott erwählt. Das heißt, wenn Gott dich erwählt hat, lieber Mitchrist, dann hat er was mit dir vor. Vielleicht steckst du direkt in einer großen Not irgendwo im Sumpf, du siehst nicht ein noch aus, aber halte daran fest, du bist von Gott erwählt und er hat somit auch etwas mit dir vor. weiß es noch nicht, aber vertraue Gott, er weiß ja Bescheid. Dann, auch im gleichen Kapitel, im gleichen Vers heißt es, ihr habt Vergebung eurer Schuld. Im Text heißt es, sie haben die Besprengung des Blutes erlebt. Das ist nichts anderes. Ja. Christi Blut hat meine Schuld gereinigt. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, so normal, dass man sagt, ja, mir sind meine Sünden vergeben. Aber wisst ihr, wenn es besonders wertvoll und kostbar wird, das wird an unserer Todesstunde sein. Denn dann müssen wir aufgrund dessen, dass unsere Schuld vergeben ist, nicht in die Hölle. Dass wir dann erst so recht erstrahlen. Aber wir können uns auch schon vorher darüber freuen. Dann das nächste, die dritte Segnung, das ist in Vers 3. Sie sind wiedergeboren. Wiedergeboren bedeutet bei einer Geburt, du hast einen Vater. Wir haben das vielleicht noch im Ohr. Du bist der beste Papa, den ich kenne. Ja, schön, wenn das im Herzen klingt. Ich liebe meinen Gott, der mein Vater ist. Das ist nicht irgendwie was Sentimentales, das vielleicht Frauen haben können. Das dürfen Männer auch haben. Das Wissen, Gott ist mein Vater und ich liebe ihn. Er hat mich zu seinem Kind gemacht. Die nächste Segnung, die der Petrus den Christen sagt, das ist in Vers 4. Ihr habt ein Erbe. Hier verlierst du vielleicht als Christ alles. Kann sein, dass man dir Haus und Hof, Familie und vielleicht dein eigenes Leben dir nimmt. Aber du hast ein Erbe, das dir niemand nehmen kann. Und das auch noch in 300 Millionen Jahren zählt. Die nächste Segnung, über die ich mich auch sehr freue, ist Vers 5. Die Christen werden von Gott bewahrt. Sicherlich heißt es, bewahre dich selbst auch, ja, vor Schuld und vor Sünde und so weiter. Aber wisst ihr, letztendlich können wir uns nicht bewahren. Da muss eine stärkere Hand zugreifen. Und das sagt der Petrus den verfolgten Christen, die irgendwo sich verstecken müssen, die irgendwo in Not sind. Ihr werdet von Gott bewahrt. Keine Sorge. Gott hält seine Hand über dir. Und dann die sechste Segnung. Sie werden Jesus sehen. Vers 8. Dein Leid wird wirklich ein Ende haben. Und du wirst eine ewige Begegnung mit deinem Heiland haben. Die Zeit der Freude wird die jetzige Zeit überstrahlen. Jetzt sehen sie ihn noch nicht. Aber das ändert sich. Ja, und diese Jesus-Leute, die dürfen darauf fest hoffen, dass sie für Gott und den Himmel gerettet werden. Kapitel 1, Vers 9. Denn Gott bewahrt sie. Diese Errettung, die Gott den Menschen schenkt, war ein Thema, das lange vor dem Erscheinen der Menschen und des Messias bei zwei Gruppen unter den Nägeln brannte. Darüber werden wir heute nachdenken. Wir haben einen sehr kurzen Text heute. Es sind die Verse 10 bis 12 im 1. Petrusbrief. Zu 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 10 bis 12. Da heißt es: Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgende Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Wer den Text vielleicht heute zum ersten Mal gehört hat, gelesen hat, muss sagen, schwierig, gut. Aber wir versuchen schwerpunktmäßig da etwas für uns zu finden. Es werden hier zwei Gruppen genannt. Einmal in Vers 10 die Propheten und in Vers 12 die Engel. Und beide Gruppen haben einen großen Wunsch, das zu verstehen, was die Christen von Gott geschenkt bekommen. Sie, die Propheten, die ja vor der Zeit von dem Herrn Jesus lebten, wollten wissen, was sie von Gott offenbart bekommen haben. Also das bedeutet, sie haben etwas von Gott gesagt bekommen, irgendwie haben sie das mitbekommen, das haben sie auch weitergesagt, aber sie wussten nicht, was das jetzt alles zu bedeuten hat. Sie haben nicht alles verstanden. Und die Engel im Himmel, auch sie wollten unbedingt mitbekommen, was Gott seinen Menschen schenkt, wie und mit was er sie segnet. Wenden wir uns zuerst mal zu der ersten Gruppe, zu den Propheten. Gott hat viele Propheten vor seinem Sohn gesandt, über die er sich den Menschen mitgeteilt hat. Zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 1 und 2, da wird klar beschrieben, ich möchte es mal lesen, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Also zum Schluss, also in den letzten Tagen, hat Gott den Höhepunkt gesetzt bei seinem Reden. Und dieser Höhepunkt ist nicht ein sogenannter Prophet, ja, es ist kein Prophet, sondern der letzte Punkt, der Höhepunkt ist sein Sohn, der über alle Propheten ist, ja, Jesus Christus. Mit diesem hat er den Schlusspunkt gesetzt. Ja. Und vorher hat Gott durch Propheten geredet, wie Mose, Jesaja, Jeremia und eben die, die wir im Alten Testament finden. Gott hat durch sie das Alte Testament verfasst. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, in Kapitel 1, 20 und 21, wie Gott das bei diesen Menschen gemacht hat. Da heißt es nämlich, dabei sollt ihr, also ihr Christen, vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Diese Propheten, also vom Alten Bund, vom Alten Testament, wurden durch Gottes Geist getrieben, geführt. Und sie hatten Dinge gesprochen, das nicht aus eigenem menschlichen Willen hervorkam, sondern sie waren Werkzeuge in Gottes Hand. Sicher, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Ja, ohne Zweifel. Aber die Menschen haben nicht ihre eigenen Gedanken aufgeschrieben, sondern sie haben die Gedanken Gottes aufgeschrieben. Es steckt kein menschlicher Wille, sondern Gottes Wille dahinter. Wir können es vielleicht in einem Beispiel auch so verstehen: Eine Sekretärin schreibt im Auftrag ihres Chefs an einen Kunden. Und dann kann die Sekretärin nicht einfach hinschreiben, was sie denkt, und übrigens liebe Grüße aus dem Urlaub und so weiter, ja? Sondern die Sekretärin hat den Auftrag, im Namen ihres Chefs zu schreiben. Und dann unterschreibt der Chef. Und der Kunde, ja, soll nicht sagen, ja, was ist denn das für ein Brief? Das hat ja nur die Sekretärin geschrieben. Aber die hat es im Auftrag ihres, ja, Chefs oder ihres Bosses geschrieben. Und so auch die Heilige Schrift. Gott hat die Menschen beauftragt, befähigt, und Menschen haben das geschrieben. Aber dann kommt dieses Wort zu uns und wir sollen es nehmen als Gottes Wort. Was wird nun von diesen Propheten gesagt? Es heißt hier in Vers 10, die Propheten suchten und forschten nach der Errettung, die sie selbst verkündigt haben. Ja, auch der Herr Jesus bezieht sich auf die Propheten, und zwar als er, das können wir nachlesen, Lukas Kapitel 10, Vers 24, mit seinen Jüngern darüber sprach. Da heißt es: Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr Jünger quasi, ja, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Aber kein Prophet hat alles auf einmal gesagt. Man kann nicht sagen, hier, der Mose, der hat alles gesagt. Nein, es gab noch viele, viele andere Propheten. Und jeder hatte so seine Botschaft. Was erkannten nun diese Propheten? Sie sollten nicht sich oder ihren eigenen Zeitgenossen dienen. Das bedeutet, das, was sie sagten, geht über ihre Zeit hinaus. Sie konnten das zum großen Teil auch gar nicht verstehen. Wenn es heißt, dass die Propheten uns dienten, dann stelle ich mir diesen Dienst vor wie ein Frühstückstisch. Frühstücken kennen wir, haben wir vielleicht heute Morgen auch gemacht. Und ein Frühstückstisch braucht sicher Brot, braucht Butter, braucht Marmelade, Kaffee oder Tee, Orangensaft vielleicht, vielleicht auch Wurst und Käse und Honig und so weiter. Viele, viele leckere Nahrungsmittel. Und zusammen gibt es ein gutes Frühstück. Die Propheten haben auch in gewisser Weise uns einen Tisch gedeckt. Zum Beispiel der Malachi. Er bringt den Vorboten des Messias ins Gespräch. Der Retter wird von einem Vorboten angekündigt. Das steht alles auf diesen Blättern. Mose lenkt den Blick auf den Stamm, aus dem der Retter kommt. Jesaja nennt nicht nur den Stamm, sondern er nennt die Familie und macht deutlich, dass der Retter von einer Jungfrau geboren wird. Micha nennt den Geburtsort. Sacharja zeigt, dass der Retter einmal arm erscheinen wird und auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Jesaja nennt die geistlichen Gründe. Der Retter wird die Sünde auf sich nehmen, und er tut das freiwillig, um Gerechtigkeit für sündige Menschen zu schaffen. David, der den Psalm 22 geschrieben hat, redet von der Kreuzigung und von der Gottverlassenheit von dem Herrn Jesus. Mose berichtet, dass dieser Retter einen Todeskampf mit dem Teufel hat. Und Jesaja sagt, dass dieser Retter, bevor er stirbt, für seine Feinde betet und nach seinem Tod wieder zum Leben kommt. Der Tisch des Evangeliums ist gedeckt. Alles Wesentliche, was der Herr Jesus später tut, wurde schon vorher, Jahrhunderte vorher schon gesagt. Man konnte es nur nicht der Reihenfolge so anordnen. Das konnte man erst, als man den Herrn Jesus hier auf dieser Erde erlebte. Als man dann nach und nach sah, wie sich alles erfüllte. Im Rückblick war dann diese Prophezeiung begreifbar. Die Propheten forschten und suchten, sie erkannten, dass das, was sie sagten, Gottes Gnade ist. Aber es war nicht ihre Zeit. Ich komme noch zur zweiten Gruppe, die Engel. Auch sie wissen nicht alles. Auch sie begehren zu sehen. Das lesen wir in 1. Petrus 1, Vers 12. Ja, was wollen sie denn sehen? Was wollen die Engel eigentlich sehen? Eben das, was Christen von Gott bekommen. Was haben denn diese von Gott bekommen? Sie haben das Evangelium bekommen. Sie haben die gute Botschaft bekommen. Warum ist denn da ein Interesse bei den Engeln da? Ja, was wir bekommen? Stellen wir uns doch einmal so die Engel vor. Die Engel sind geschaffene Wesen. Sie leben im Himmel bei Gott. Und sie haben mitbekommen, als Gott diese Erde geschaffen hat. Sie erlebten, wie Gott auch den Menschen nach seinem Ebenbild geformt hat. Und sie bekamen mit welcher Liebe Gott sich seinen Geschöpfen, seinen Menschen hingegeben hat. Welche Zuneigung Gott zu dem Menschen hatte. Er machte ihm ein Paradies und er war regelmäßig mit ihm in Kontakt. Und dann der Baum der Erkenntnis. Die Engel bekamen es mit, als Eva und dann auch Adam mit Ungehorsam ja alles zerstörte, was Gott aufgebaut hat. Sie bekamen mit, als der Mensch den eigenen Tod wählte. Und die große Frage der Engel war, wie geht es jetzt weiter? Warum vernichtet Gott nicht diesen Planeten? Das Evangelium war für sie ein Geheimnis. Sie wussten nicht, was passiert. Wieso gibt Gott immer wieder den Menschen Gnade, obwohl sie durch ihre Schuld überhaupt nicht zu Gott kommen können? Sie bekamen dann mit, wie die Propheten Gottes Worte weitergaben. Aber auch sie waren nicht in der Lage, diese Worte zusammenzufügen. Für sie war die Welt verloren. Und dann kommt Gott selbst. Sie sahen, wie Gott, der Sohn, den sie ständig anbeteten, sich selbst vom Himmel her als Mensch erniedrigte. Er ließ sich von Menschen als Baby pflegen, mit allem Drum und Dran. Er ließ sich von Menschen führen, die ersten Schritte, essen, trinken. Den sie vorher angebetet hatten, erlebte nun das. Warum denn das? Dieser Sohn wurde größer und er verkündigte die Gnade Gottes diesen Menschen und ließ sich verspotten, geißeln und töten. Die Frage der Engel, warum denn das? Was soll denn das? Er nahm die Schuld der Menschen auf sich und starb ihren Tod. Warum denn das? Jesaja sagte schon 700 Jahre vorher, Jesaja 53, 11, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, es geht hier um den Herrn Jesus, erlitt hier Mühsal, wird er, dieser Herr, seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Es geht also um Errettung. Der Mensch hat sich durch sein sündiges Verhalten von Gott ganz und gar abgeschnitten. Gott, der das Leben ist, kann mit dem Mensch, der im Tod lebt, keine Gemeinschaft haben. Und deshalb starb Jesus. Gott, der Sohn, kam auf diese Welt und erlitt den Tod der Menschen. Und zwar aus einem einzigen Grund, damit der Mensch den Weg zu Gott zurückfindet. Nun beobachten die Engel, wird der Mensch dieses große Angebot Gottes annehmen? Wenn der Frühstückstisch gedeckt ist, dann heißt es doch, zugreifen. Guten Appetit, greif zu. Auch heute beobachten Engel diese Welt und unseren kleinen Gottesdienst. Und sie beobachten, ob es hier Menschen gibt, die ihr Leben Christus schenken. Die im Gebet sagen, dass der Herr Jesus sie von ihren Sünden retten soll und dass dieser Herr sie von nun an führen soll. Und wisst ihr, was dann geschieht? Wenn dann das bei irgendjemand Klick macht und sagt, ja, ich möchte heute mein Leben in die Hände von Jesus legen, dann passiert etwas, was nicht passiert ist, als der Strom erfunden worden ist oder als das Auto erfunden worden ist oder als FC Bayern eben deutscher Meister wurde. Da passiert etwas, der Herr Jesus sagt, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Wenn du Buße brauchst, weil du erkannt hast, dass du ein Sünder bist, dann wende dich zu Christus und bitte ihn, dass er dich annimmt. Und dann kommt er und rettet dich. Und im Himmel gibt es dann ein Freudenfest. Denn alle Engel haben das mitbekommen. Amen.